Ja, der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigttext ist der Beginn des ersten Thessalonicher Briefs. Wir haben ja eben in der Lesung schon gehört über den Besuch des Paulus in Thessalonich, den er dann zur eigenen Sicherheit abbrechen musste. Und diesen Brief schrieb er dann hinterher von Korinth aus. Und Anlass war die Rückkehr des Timotheus, dem Paulus in Sorge um die junge Gemeinde von Athen aus nach Thessalonich geschickt hatte und der dem Paulus jetzt berichtet hatte über den Glauben, über die tätige Liebe der Thessalonicher und darüber, wie sehr sie auch an ihn, Paulus, dachten. Der Brief ist wahrscheinlich das älteste Buch des Neuen Testaments. Und wenn man die Bücher des Neuen Testaments nach dem Alter ordnen würde, dann würde es beginnen mit einem Zeugnis der Dankbarkeit. Und das lese ich uns jetzt vor aus 1. Thessalonicher 1, die Verse 2 bis 10. Da schreibt Paulus: Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern noch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er erweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Wir bitten dich, Herr, dass du uns dein Wort aufschließt und uns in alle Wahrheit leitest. Amen. Ja, in den letzten Jahrzehnten, da hat es ja im christlichen Bereich geradezu eine Flut von solchen Gemeindebauprogrammen gegeben. Und die dauert heute immer noch an. Das ist wahrscheinlich auch noch lange nicht beendet. Gemeinden möchten attraktiver werden. Wer möchte das nicht? Wir möchten das auch. Mitarbeiter sind oft enttäuscht, vielleicht auch entmutigt über die Form des Gemeindelebens. Finden die Gottesdienste oft nicht einladend genug, vermissen in den Predigten die gewünschte Ermutigung, wünschen sich modernere Lieder. Das machen wir ja schon, bloß heute nicht. Ne? Und die Anbetung kommt ihnen oft zu kurz. Deshalb streben sie dann nach einer lebendigeren Gestaltung des Gemeindelebens und besonders auch der Gottesdienste. Das alles kommt uns ja gar nicht so unbekannt vor. Manches ist ganz bestimmt berechtigt, anderes vielleicht nicht so ganz. Mir ist an diesem Text besonders wichtig, was Paulus hier zu der Gemeinde in Thessalonich sagt. Der kritisiert nämlich gar nichts, sondern der dankt Gott für alles, was sich in Thessalonich getan hat. Und ich denke, dass hinter diesem Verhalten so etwas steht wie Gottes Gemeindebauprogramm. Und damit möchte ich mich zusammen mit euch heute Morgen ein wenig beschäftigen. Thema ist also Gottes Gemeindebauprogramm. Und mir ist ganz wichtig, zu Beginn zu sagen, dass Gott nicht auf Menschen und ihre Konzepte setzt, sondern auf die Macht des Evangeliums, die letztlich alles bewirkt. Zum Beispiel erstens die Abkehr von den Götterbildern, die es auch heute noch gibt. Das Evangelium von Jesus Christus ist ja zunächst einmal nicht unbedingt eine Botschaft, die Aufsehen erregen würde. Es ist eine ganz schlichte Botschaft, dass Jesus Christus, ich sage mal nach Römer 4, 25, um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Und mit dieser schlichten Botschaft baut Gott Gemeinde. Und diese schlichte Botschaft ist letztlich deshalb voller Sprengkraft, weil Gott selbst in ihr wirkt durch seinen Heiligen Geist. Nicht umsonst sagt Paulus ja in Römer 10 einmal, der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Verkündigung, aus der Botschaft, wörtlich steht da aus dem Hören. Also der Glaube kommt aus dem Hören, das Predigen aber durch das Wort Christi. Die Botschaft ist zwar schlicht und einfach, aber sie hat eine ungeheure Sprengkraft. Und was tut sie? Zunächst einmal deckt sie Gebundenheiten auf. Sie zeigt uns, wo wir auch als Christen immer noch an Gott vorbeileben. Sie zeigt auch heute noch, genau wie damals, diese, ja, ich würde es mal eine menschliche Versklavung durch Götterbilder nennen. Damals waren es eben besonders die römischen und griechischen Götter der Antike. Heute sind da ganz andere Götzen an ihre Stelle getreten. An erster Stelle vielleicht das Geld, das Bestreben, immer mehr haben zu wollen. Aber es gibt noch viel mehr solche Götzen. Ich brauche die jetzt nicht aufzuzählen. Es würden euch eine Menge einfallen. Das Evangelium ist also nicht, wie seine Gegner oft behaupten, nur so was wie ein Trostpflästerchen für Frustrierte und Traurige. Es lullt nicht einfach Menschen ein, verweist sie nicht einfach auf eine bessere Zukunft, sondern das Evangelium deckt auch auf und reißt damit zunächst auch mal eine Wunde auf. Und es zeigt, dass das und wo wir uns von trügerischen Ersatzgöttern blenden und leiten lassen. Es zeigt auf, dass wir letztlich unser Eigenleben suchen und dass wir in der Tiefe unseres Herzens doch wenigstens ein Stück weit von Gott los sein wollen. Also auf gar keinen Fall eine Botschaft, die uns nur sagt, komm zu Jesus und alles ist okay. Ich denke, Gemeindebau aus Gottes Sicht beginnt mit der Abkehr von unseren Götzenbildern und mit dem Abbruch von Beziehungen und Gebundenheiten, die Gott nicht gefallen. Und ich denke auch, dass wir das den Menschen nicht auf keinen Fall verschweigen dürfen, auch wenn wir vielleicht meinen, es sei nicht gerade einladend. Es geht bei der Verkündigung des Evangeliums ja nicht darum, jetzt eine möglichst positiv klingende Einladung auszusprechen. Es geht in erster Linie um die Wahrheit. Ich habe mich in dem Zusammenhang daran erinnert, dass der Uli Pazzani bei einer Pro-Christ-Veranstaltung mal einfach sehr direkt gesagt hat, Leute, ihr kommt in die Hölle, wenn ihr so weiterlebt. Wie gut ist das, dass Gott selbst diese Erkenntnis über solch verhängnisvolle Bindungen schenkt und dass er es ist, der die Abkehr von ihnen bewirkt. Das heißt, die Macht des Evangeliums bewirkt die Abkehr von den Götterbildern. Und sie tut ein zweites, sie schafft eine Hinkehr zu dem lebendigen und wahren Gott. Ich lese dazu nochmal die Verse 5 bis 7. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern noch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Die Macht des Evangeliums schafft also Hinkehr zu dem lebendigen und wahren Gott. Paulus schreibt, unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch. Der Glaube kommt also aus der Predigt des Evangeliums, und zwar aus der von Gott bevollmächtigten Predigt des Evangeliums. Und niemand kann von sich aus seiner Predigt zündende Kraft verleihen. Und wenn er meint, er könnte das, dann sollte er zusehen, dass er die Hörer nicht letztlich mit was anderem gewinnt als mit dem Evangelium. Vollmacht ist für eine Predigt eigentlich unerlässlich. Und zwar deswegen, weil das Evangelium die Hinkehr zum lebendigen Gott schafft. So wird die ganze Gemeinde auf den lebendigen und wahren Gott hin ausgerichtet. Er ist es, der die Gemeinde baut. Jesus hat uns ihn als den Vater bekannt gemacht. Durch das Leiden und Sterben Jesu sind wir mit dem Vater versöhnt. Er erwählt uns zu seinen Kindern. Er hört auf unser Gebet und er erhält seine Gemeinde in aller Anfechtung und auch Anfeindung. Und wo früher sowas wie Gefangenschaft unter nichtigen Göttern herrschte, da werden Christen jetzt beschenkt durch den lebendigen Gott, der nicht trügt. Also Abkehr von den alten Götterbildern und Hinkehr zu dem lebendigen und wahren Gott. Ich frage mich oft, was aus mir geworden wäre, wenn die Macht des Evangeliums das bei mir nicht bewirkt hätte. Der Paulus dankt also für die Menschen, die durch das Evangelium zu Jesus gefunden haben. Was wir dabei heute gar nicht so recht bedenken, ist, dass das für Menschen, die aus dem Heidentum, das heißt aus dem griechisch-römischen Götterglauben kamen, ein geradezu revolutionärer Glaubensakt war, wenn sie sich von den vielen Göttern abwandten und sich dem einen wahren Gott zuwandten. Hinzu kam noch, dass solch eine Hinwendung unter solchen Umständen den Bruch in allen Bereichen ihres Lebens bedeutete. In ihrem Verhältnis zur Religion, zum Staat, in der Wirtschaft, Arbeitswelt, in ihren sozialen Beziehungen. Denn die Götterwelt des Heidentums, die war mit allem untrennbar verbunden. Die Vielgötterei war ja damals Staatsreligion im römischen Weltreich. Und manche römischen Kaiser ließen sich sogar selbst als Gott anbeten. So war das nun bei denjenigen, die aus dem Heidentum zu Christus gefunden hatten. Und Judenchristen wiederum, das haben wir eben in der Lesung auch gehört aus der Apostelgeschichte, Judenchristen wiederum hatten mit dem gerade in Thessalonich besonders heftigen Hass ihrer ehemaligen Glaubensbrüder auf die Christen zu kämpfen. Das war also für beide, weder für Heidenchristen noch für Judenchristen, eine einfache Sache. Und so dankt Paulus für all das, was durch Gott in Thessalonich entstanden ist. So viel, dass die Thessalonicher, wie er es hier schreibt, allen Gläubigen in Mazedonien, das war die Provinz, in der Thessalonich lag, und im ganzen Achaia umfasste damals praktisch das gesamte Griechenland, sodass also sie in diesen Gebieten in Mazedonien und Achaia ja sowas wie Vorbilder geworden sind. Die Gemeinde in Thessalonich hat also ganz sicher aus der Fülle Gottes gelebt. Und es ist übrigens heute wie damals eine vielleicht merkwürdige Tatsache, dass Christen, die im Alltag oft großen Unannehmlichkeiten wegen ihres Glaubens ausgesetzt sind, oft größere Freude im Glauben zu haben scheinen als diejenigen, die in einem toleranten geistigen Klima leben. Und wir sehen ja auch heute immer wieder, dass die Gemeinde Jesu gerade in der Verfolgung wächst. Denken wir zum Beispiel an China. Die Gemeinde in Thessalonich hat also ganz sicher aus der Fülle Gottes gelebt. Und da stellt sich uns schon die Frage, leben auch wir aus der Fülle Gottes? Leben auch wir aus der einzigen Quelle wahren Lebens? Das heißt, gilt Gott unser ganzes, uneingeschränktes Vertrauen, auch wie es hier heißt, in großer Bedrängnis? Darüber müssten wir noch nachdenken. Denn die Macht des Evangeliums, so sagt dieser Text, die eröffnet nun auch drittens ein Leben in Glaube, Liebe und Hoffnung. Wenn man so an Abkehr und Hinkehr denkt, dann könnte man vielleicht meinen, dass durch eine Hinwendung zu Gott lediglich das Denken und Handeln sich verändert haben. Aber das ist viel zu wenig. Die Hinwendung zu dem einen Gott, die nimmt das ganze Leben in Beschlag. Und Paulus spricht ja an mehreren Stellen von diesem Dreiklang Glaube, Liebe, Hoffnung. Zum Beispiel wisst ihr alle im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 13, im hohen Lied der Liebe. Wenn man so will, dann ist das der Dreiklang christlichen Glaubens. Gehalten von oben ist der Glaube, verbunden mit dem, was neben uns ist, ist die Liebe und gerichtet auf das, was vorn ist, die Hoffnung. Lasst mich zu diesem Dreiklang noch ein paar Dinge sagen. Glaube, das ist ein fröhliches Zutrauen zu dem Herrn, der für uns ist und bei dem deshalb alles, was wir sind, tun, leiden, hoffen, gut aufgehoben ist, trotz allem, was vor Gott und Menschen gegen uns spricht. Er steht Kraft seines Erlösungswerks zu uns und Tod und Auferstehung Christi gelten uns ganz persönlich. Das ist also gar nicht, wie das so hin und wieder mal gesagt wird, ein Stimmungsglaube. Das ist ein tätiger Glaube. In Thessalonich, da gab es Menschen, die diesen Boden unter den Füßen hatten und damit effektiv lebten. Und es gibt sie auch bei uns. Und dafür sollten wir, wie Paulus, dem Herrn auch danken. Liebe, das Zweite, ist die gelebte, tätige Verbundenheit mit den Menschen, die uns jeweils anvertraut sind und die wir genauso ernst nehmen sollten, wie Christus uns ernst genommen hat. Und wir dürfen dabei auch nicht übersehen, dass im Text von Arbeit in der Liebe die Rede ist. Das will uns deutlich darauf hinweisen, dass Liebe nicht nur so etwas wie eine freundliche Gesinnung ist, sondern auch entschlossenes, dienendes Zupacken bedeutet. Es ist eine Liebe, die die Mühe nicht scheut. In Thessalonich, da gab es Menschen, die in solch einem anstrengenden Dienst der Liebe standen. Und es gibt sie auch bei uns. Und dafür sollten wir, wie Paulus, dem Herrn wirklich danken. Und schließlich Hoffnung. Das ist das Denken, Reden und Tun und auch die Freude auf das Zukünftige, das Christus für uns bereit hat. Und darum auch verbunden damit ein geduldiges Ausharren in allem, was jetzt zu bestehen ist. Hoffnung beinhaltet also den Blick auf das Verheißene und deshalb die Geduld im Jetzt. Es ist also keine träumerische Hoffnung, die vielleicht Luftschlösser baut, sondern eine, die auch drunter bleibt, wenn es was zu tragen gibt und die weiß, warum sie durchhält. Und auch das fand man in Thessalonich und man findet das auch bei uns. Und dafür sollten wir, wie Paulus, Gott danken. Das Wort hat nicht nur in Thessalonich, es hat auch in Erkenschwick Menschen ergriffen und in Bewegung gesetzt. Und das ist Grund zum Danken. Es gibt so ein schönes Lied, da heißt es, lasst uns danken, statt zu klagen. Wisst ihr, wie es weitergeht? Loben, wenn uns sinkt der Mut und wir werden es erfahren, dass Gott lauter Wunder tut. Mir ist in diesem Zusammenhang eins noch besonders wichtig. Wir leben ja als Christen gewissermaßen zwischen zwei, in der Mathematik sagt man Fixpunkten, das sind so feste Punkte, die nicht verrückbar sind. Kreuz und Auferstehung, das ist der Fixpunkt der Vergangenheit und die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit, das ist der Fixpunkt in der Zukunft. Und auf diese beiden Punkte ist die Gemeinde Jesu Christi ausgerichtet in ihrem Zeugnis, in ihrem Dienst und auch wenn es sein muss, in ihrem Leiden. Und dabei begleitet sie die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und Geschwister, da wo einer dieser beiden Punkte aus dem Blickfeld gerät, da kommt die Gemeinde auf Abwege. Und ich denke, das ist eine ganz große Gefahr. Aber wie gut, dass die Macht des Evangeliums auch heute noch auf Gottes Weg zurückruft und dass dadurch auch heute noch seine Gemeinde gebaut wird. Also, die Macht des Evangeliums bewirkt Abkehr von den Götterbildern, die es heute noch gibt, schafft Hinkehr zu dem lebendigen und wahren Gott und eröffnet ein Leben in Glaube, Liebe und Hoffnung. So sieht also Gottes Gemeindebauprogramm aus. Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal auf den schon zitierten Vers Römer 10, 17 zurückkommen. Der lautet in der Elberfelder Übersetzung so: Also ist der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Der Glaube kommt also aus der Predigt des Wortes Gottes, Geschwister. Und ich sage es noch einmal: Nicht Rahmenprogramme bei Evangelisationen, nicht Lieder und Chorgesänge, nicht Anspiele, nicht effektvolle Aktionen führen zum Glauben. Das ist sicher alles nicht unwichtig, aber es ist nicht entscheidend. Die Predigt aus dem Wort Gottes heraus in Vollmacht gesprochen, die bewirkt Glauben. Nichts anderes. Es mag sein, dass jemand über dem Lesen der Bibel zum Glauben findet, aber auch dann ist es ja das Wort Gottes, das ihn überwindet. Einzig und allein die Macht des Evangeliums bewirkt Glauben. Und ich denke, dass man das im Blick haben muss bei allen Programmen, die wir machen. Gottes Gemeindebauprogramm setzt auf die Macht des Evangeliums und daneben muss alles andere verblassen. Und noch eins muss ich in diesem Zusammenhang noch sagen. Wenn wir uns nochmal den Vers 6 ansehen, dann hören wir Paulus sagen, dass der Herr sein Vorbild war und dass dem Paulus gegenüber die Thessalonicher, jetzt wörtlich aus dem Griechischen, Nachahmer wurden. Er, also ihr Vorbild war. Und dass die Thessalonicher wiederum Vorbild für die Gläubigen in Mazedonien und Achaia wurden. Das ist sowas wie so eine Art Kettenreaktion des Glaubens. Und wisst ihr, was das heißt? Wenn in einer Gemeinde etwas passiert, dann braucht es anscheinend gar keine besonderen missionarischen Aktionen. Vielleicht erschrecken wir ein bisschen, wenn wir uns klar machen, was es eigentlich braucht. Ich sag's mal andersrum. Wenn nichts von uns ausgeht und wenn sich nichts entzündet, dann wird doch bei uns etwas faul sein, oder? Eins ist mir auch noch wichtig. Paulus dankt Gott dafür, dass es in Thessalonik Menschen gibt, die sich nicht um seiner Person, sondern um seines Amtes willen nach ihm richten. Mich hat das an Hebräer 13,7 erinnert, wo es wörtlich übersetzt heißt, gedenkt eurer Führenden, also gedenkt eurer Leiter. Anders ausgedrückt, gehorcht euren Leitern. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Hinweis für das Zusammenleben in der Gemeinde. Tja, nichts anderes wird also unsere Gemeinde gesund und lebendig machen, als das, wovon dieser Text spricht. Und wenn solch ein Neuwerden in unserer Mitte stattfindet, dann werden wir bestimmt auch für unsere Umwelt, interessant. Glaube, Liebe, Hoffnung, Gehorsam, in Bedrängnis Freude. Und das alles aus der Gewissheit, dass Gott schon mit uns geredet hat und immer noch mit uns redet. Denn das ist es, wovon man in Mazedonien und Achaia sprach. Man wird nicht von uns sprechen, wenn wir, ich sag's mal etwas provokativ, wenn wir geistlich Ausverkauf betreiben, wenn wir uns beispielsweise anpassen. Menschen werden aufhorchen, wenn wir mit diesem Evangelium vor sie treten und uns auf den Beweis verlassen, den Gott führt. Paulus dankt also für die Gemeinde in Thessalonich. Deshalb lasst uns heute ganz bewusst danken für das, was Gott uns geschenkt hat. Dann werden wir morgen schon für mehr zu danken haben. Ich möchte schließen mit einem Wort von Vater Bodelschwingh, das in diesem Zusammenhang einmal gesagt hat. Er hat da gesagt, das Reifwerden eines Christen ist im tiefsten Grunde ein Dankbarwerden. Amen.